Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Da bist.
Das klingt so, als wenn wir gerade aus dem Bett gestiegen wären, aber wir haben uns gerade auf Null runtergefahren, weil wir gerade voll under fire waren in irgendwelchen Foto-Community-Dingen. Entwicklung, Zukunft, User hier, alles Sachen, für die ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe, aber ich will immer und deswegen zerballere ich immer unsere Termine, die wir hier für den Podcast haben, für irgendwelche, kann man nicht hier noch und kann man nicht da noch Sachen irgendwie. Lars, danke für deine Geduld und hallo zusammen. Herzlich willkommen bei Zwischenblende.
Und ist ja auch immer ein schöner Pieks von außen manchmal, so dieses könnte man nicht und machen.
Ich würde ungern so wahrgenommen werden, immer nur zu pieksen, ist das so?
Auch, okay. Na klar, aber natürlich immer? So. Und das ist ja immer schön, okay. Wenn man so einen Einfluss hat, der dann doch mal sagt, aber guck mal da, und dass du so aus deinem Märchenturm da rauskommst und denkst, ach stimmt, die Realität gibt es ja auch noch.
Das habe ich jetzt so noch nie gesagt, aber ich...
Du weißt ja, was ich meine.
Ja, voll.
Ja, ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. So, ich kann mich gerade selber kaum hören, ne? Ich habe das große Mikrofon wieder dran.
Ich freue mich.
Dann hörst du dich ja selber auf den Kopfhörern. Und ich klinge gerade total ätzend entspannt. Da muss ich irgendwie was dran machen, sonst bringen mich die Leute um, die gerade im Stress sind.
Ja, Stress. Mal gucken, wie das jetzt so wird mit der Weihnachtszeit. Aber da sind wir noch lange nicht.
Da sind wir noch lange nicht.
Bei der Sendung dazu.
Ach so, ja, stimmt, aber jeder, der das hier jetzt hört und jede, die das jetzt hier hört, steckt wahrscheinlich schon im, ach du Scheiße, ich brauche noch Geschenke, Stress und so.
Ja.
Im, die Schwiegereltern kommen oder kommen sie nicht oder müssen wir hin und ist wieder jemand beleidigt oder haben wir alle schon den Braten vorbei und so weiter und so fort. Also ich glaube, das geht schon los.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, aber deswegen haben wir tatsächlich unseren Urlaub in die Zeit bis, letzten Montag gelegt, also vorgestern.
Hm. Vorgestern, ne? Ja.
Vorgestern. 2 Wochen im November, das ist echt Gold, ne? Das habe ich jetzt so nah an diesem Eintritt in die
Weihnachtszeit.
Erdatmosphäre, Weihnachten, da wird es immer heiß und trubelig und so, ne? Also der Wiedereintritt ist ja quasi so Anfang Dezember und so nah war ich noch nicht im Urlaub. Das ist echt mal ein Modell. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist ein Traum. Also du kannst ja auch schon in die Karibik und so Sachen machen. Wir waren jetzt nur auf Texel in Holland, aber so ein Vollfokus auf Alter, komm mal runter, der in den Dezember mündet, da bin ich wirklich fasziniert von. Das war cool.
Jetzt bist du völlig entspannt und kannst...
Ja, aber wo fange ich denn jetzt an? Pass auf, liebe Leute, wir haben... Die Situation, was wir eigentlich jetzt bist du gespannt, ich auch, relativ viel Content haben für die Foto-Community, für den Podcast, für euch im Allgemeinen, den musst du aber erstmal jetzt sortiert bekommen. Also, ich habe mal so ein bisschen an so einer Liederung gearbeitet und ein Punkt, der raussprang, war so ein bisschen die Frage, wie viel Entscheidung braucht meine Fotografie wirklich? Und dieses Ding, das habt ihr vielleicht in der letzten Woche bei Fotografie to do schon gehört, wenn ihr so Doppelagenten seid, dieses Wort Entscheidungsminimalismus würde ich mit dir auch noch besprechen wollen. Und dann auch tatsächlich, ja, ich habe ja jetzt so einen ähnlichen Schritt vollzogen, wie du ihn vollzogen hast vor ein paar, sind das schon Jahre, Monate sind es jetzt, ne? Mit deiner
X100. Fast ein Jahr.
Fast ein Jahr. Im Januar. Also ich bin ja quasi so ähnlich hinterhergekommen und da würde ich gerne... Mit dir und mit euch.
Bist jetzt wieder bei Fuji. Ich lass mich überraschen.
Die Ausgangslage war, glaube ich, die wir alle kennen. Und die du, glaube ich, auch jahrelang gelebt hast. Und ich versuche es mal so zusammenzufassen, dass die vielleicht das erste Mal dabei sind oder noch nicht so viel von uns und von mir gehört haben, nicht irgendwie hell sehen müssen. Ich habe angefangen... Ganz kurz mit einer Nikon, digital 4 Megapixel, die allererste 6 Megapixel?
Kann sein.
Ja, ja, genau. Ich hatte ein paar geliehen und dann hatte ich die 70D. Das war irgendwie so zur Gründung der Foto-Community oder ein Jahr später oder so gefühlt um die Zeit rum. Hatte ich 2, 3 EOS geliehen über längere Zeit und dann eine Nikon. Und seitdem war ich aber bei Canon fest verhaftet. So. Hatte parallel immer analoge Kameras. Auch hier und da mal so eine Leica R4, eine Leica R5 und so. Aber eigentlich bin ich Canon-Dude gewesen immer. Mhm. Wollte immer eine Leica haben, weil ich von klein auf über meinen Vater mit so Reportern zu tun hatte. So, jetzt möchte ich immer 27 sein. Ich bin immer 47. Das führt dazu, dass die Partys meiner Kindheit, wo ich dann auch dabei war, also ich musste jetzt nicht um 7 ins Bett, sondern ich habe viel miterlebt und da liefen halt noch Reporter rum. Also dieses Wort ist ja heute irgendwie Tim und Struppi vorbehalten, ne, den Hergé-Comics irgendwie, aber zu der Zeit war das noch ein fester Begriff. Da ein Reporter hatte einen Notizzettel in der linken Arschtasche und in der rechten Hand hatte der eine Leica M. Punkt. Und der hatte eine Lederjacke an und irgendein cooles Auto. Das konnte völlig zerballert sein, aber so ein Mensch hatte eine Aura. Und die haben mich immer schon voll fasziniert. Und ich hatte aber nie die Möglichkeit, das zu tun, weil entweder hatte ich keine Kohle für sowas, für so eine Leica oder für so ein Auto. Oder für, so ein Auto habe ich immer noch nicht. Aber oder ich habe immer gedacht, nee, seit 2005 hatte ich irgendwie eine Selbstständigkeit laufen irgendwie. Du musst ja schon mal Aufträge machen und dies und das und jenes. Ich war immer sehr vernünftig. So, und die Ausgangslage ist die, ich wollte immer das eine, habe mir viele Fotobildbände gekauft, habe viele Ausstellungen besucht und so und war dann immer vernünftig mit der EOS. Mhm. Geiles System, Arbeitsmaschinen, funktioniert super, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, ist das zu Hause, ich bediene die wahrscheinlich bis heute, ohne hinzuschauen, komm mal, aber ist halt auch so ein bisschen sehr vernünftig,
ja, ja,
so ist
ja,
halt ein Arbeitsgerät.
Kommt mir sehr bekannt vor.
Genau, ne, du hast auch jahrelang mit den Canons rumgemacht.
Wobei ich die jetzt nicht mehr blind bedienen kann, also da hat sich schon einiges geändert.
Ja, das kann sein.
Ja, ja.
Und parallel dazu, dass ich diese Dinge benutzt habe, aber in mir eine Leidenschaft schlummerte, ist in mir ja auch der Wunsch nach Entkopplung von diesem dauerhaften Stress, das hört man kaum raus aus den Podcasts, die ich so aufnehme mit dir oder auch alleine oder Michael, dass der Wunsch der Entkopplung von diesem gesellschaftsnormalen Stress eines meiner Ziele ist. Und die Fotografie und all das, was damit zu tun hat, ist für mich auch so ein Coaching-Werkzeug oder so. Also ich spreche jetzt nur von mir. Ja, ne? Das kann ja auch für andere so sein, aber grundsätzlich spreche ich nicht davon, was ich bei anderen anwende, sondern erstmal für mich. Ne? So, und jetzt habe ich schon, das als Satz vorweg, seit 2 Jahren, glaube ich, die Hochzeiten, die reinkommen, alle abgesagt. Jetzt habe ich nochmal 4 Absagen gehabt, nur im Urlaub. Also ich habe abgesagt, tut mir sehr leid, wenn jemand von euch zuhört. Ihr könnt noch weiter anfragen, weil es ist jetzt nicht ein Never, No, Go, was auch immer. Aber es passt meistens nicht komplett rein. Und dann sind wir jetzt auf Texel unterwegs gewesen, in so einem, und jetzt versuche ich es rund zu machen, dass ihr wieder ungefähr wisst, wo ich stehe, in so einem sehr entspannten Urlaub. Intuitives Aufstehen, irgendwann frühstücken, abends den Kamin anmachen. Bleiben wir zu Hause? Ach komm, wir bleiben zu Hause. Wir gucken ein bisschen in der Welt der Fotografie rum. Wir lesen Bücher. Wir gehen ins Schwimmbad von dem Ferienpark. Wir wandern mal zum Leuchtturm an die See, wandern zurück. Aber alles sehr langsam und sehr, also nicht langweilig, ne? Einfach so, wie dein Körper das so will. Und dann hast du den Rucksack da stehen. Da ist eine Leica SS2S drin, mega geile Maschine, noch mehr Maschine als meine Canons, die ich hatte. Auch so irgendwie konnotiert, weil ich Jörg Hovest, Markus Lanz, alle möglichen Leute, die so sehr krasse Reportagen machen, haben irgendwie diese SS2S heute am Start. Ein Toaster von Kamera, Riesenobjektive dran, 24-70, 85-1.4, 50-1.4, alle haben irgendwie ein Liter Fassungsvermögen, wenn du die Linsen rausklopfst und dann packe ich den Rucksack auf und denke mir, ach du Scheiße. Und ich meine, diesen Fotorucksack hatten wir alle und haben viele von uns bis heute. Mhm. Dass du nicht weißt, was mache ich denn jetzt? Nehme ich einfach alles mit. So. Und ich habe mir irgendwo ein Wort aufgeschrieben, das war geil. Genau, ich trage alles außer Leichtigkeit.
Ja.
So, ne? Also ich habe dann dieses riesen Ding drauf. Das war so ein Tenbar, geile Marke, geiler Rucksack. Ich hatte alles dabei. Aber es war fürchterlich schwer. Und während wir so durch die Dünen liefen, und du musst wissen, ob das jetzt irgendwo in den weiten einer englischen Gegend ist, ob das irgendwo in Übersee ist oder in Frankreich am Atlantik oder auf der Insel Texel, ist dabei fast egal. Du läufst auf Texel durch so ein sehr breites Dünenband. Mhm. Einige Kilometer breit und noch viele mehr Kilometer lang. Und du kannst, ich würde fast sagen, stundenlang laufen, ohne Menschen zu treffen. Gerade zu der Zeit jetzt. Du triffst Strandläufer, du triffst, heißen die so?
Diese ja, Vögel, ja,
mit dem langen Schnabel. Du triffst natürlich Möwen, aber auch unfassbar viele, wie heißen die bunten Tiere noch? Nicht Auerhähne, so
ähnlich. Fasane?
Fasane, guck mal, der Förstersohn hat es drauf.
Die gibt es ja auch viele.
Viele
ja.
Greifvögel, so Dünenhasen und weiß der Teufel was. Ne? Aber kaum oder keine Menschen. Dann hast du dieses Riesending da hinten drauf. Dann ist der Leuchtturm da hinten, dann ist er hier vorne, dann kann man ihn durch die Düne sehen. Ganz viele geile Perspektiven. Und du bist nur am Objektiv wechseln. Entweder real.
Ja, ja.
Oder du denkst die ganze Zeit, jetzt würde ich gerne wechseln, aber eigentlich habe ich gerade keinen Bock. So.
Ja, ich
und das führt dazu, dass du, ne, genau, ne, dass du dich entweder im Stress wiederfindest, jetzt hätte ich doch wechseln sollen, aber habe keinen Bock. Dann hast du so ein eigenes, so ein Selbstbild von, ich krieg's gerade nicht hin, hätte ich machen sollen, habe ich keinen Bock drauf. Und wirst so ein bisschen grummelig, weil du auf der einen Seite etwas möchtest, was du auf der anderen Seite aber auch nicht möchtest. Also du hast so Engel und Teufel in dir, die an dir herumzerren. Oder du wechselst ständig und kommst dadurch immer aus der Entspannung raus. Jedenfalls merkst du, irgendwie, so. Und ich war währenddessen nicht im Ultrastress, weil ich währenddessen schon genau darüber nachgedacht habe. Ich habe diese Momente aber gehabt. Immer und immer wieder. Und habe dann in diesen Momenten gar keine Fotos gemacht. Die sind trotzdem ein paar schöne dabei rausgekommen. Aber ab dem Moment, wo ich gesagt habe, naja gut, jetzt hast du den Rucksack dabei. Stell dir vor, es wäre was auch immer. Und habe nur noch die eine Kamera in der Hand gehalten mit dem einen Objektiv. Und dann war es halt auch okay. Aber der Tag hat dem Ganzen so den finalen Todesstoß gegeben. Also ich habe dann nachmittags noch mit Farida da gesessen und wir haben lange gesprochen. Das war ein, auch ein sehr bedächtiger, der war so ein bisschen, also theatralisch würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen cinemamäßig. Also wenn du dir diesen Ausflug vorstellst, dann kommst du am Meer an, da gibt es so ein Restaurant, was so rund gebaut ist, wo du aufs Meer gucken kannst, von oben auf der Düne gebaut. Also so, da hätte auch ziemlich beste Freunde enden können oder so. Weißt du, ne? Kein Mensch da, 10 Leute im Restaurant, eine sehr erhabene Situation, weil erstens alle total nett, alles so Leute, die im Winter halt sowas machen. Da waren Wünschewagen, in Klammern kurz, das hatte auch so eine gewisse Emotion, da war dann, waren dann Sannis mit einer Trage an so einem Tisch und haben mit einem Menschen, der offensichtlich nicht mehr so lange zu leben hat, eine Schokomel getrunken und der hat einfach mit Tränen in den Augen aufs Meer geguckt, sein letzter Wunsch halt, ne, dann fahren die dich nochmal ins Meer und so, da krieg ich gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und in dieser unfassbar geladenen Stimmung, draußen tobt das Meer, wir haben 5 Grad über Null, wir tauen gerade auf. Ah, ich dann schon gesagt, wir müssen heute Abend mal reden. Ne? So, und ich habe am Abend noch die SL2S, die 3 Objektive, alles zum Verkauf gestellt. Alles weg, so. Und habe gemerkt, das ist kein Frust, sondern voll die Oberbefreiung. Und ja, jetzt habe ich zwei Themenstränge, nämlich das Thema Entscheidungsminimalismus für Fotografie und so. So ein bisschen das technische Thema, was mache ich, wenn ich nur noch eine Kamera nutzen möchte und was habe ich jetzt gemacht? Und in Klammern vielleicht noch ein Gruß aus Wetzlar am Ende, weil wir ja einen Ausflug gemacht haben vor dem Urlaub mit ein paar Hörern, da wolltest du auch noch was von hören.
Ja, ja.
Und diese 3 Inseln, die würde ich jetzt gerne mit dir besprechen.
Ja.
Und da du total erfahren bist, Poststudium, würde ich dich bitten, mir da ein bisschen zu helfen. Also womit hast du Bock anzufangen?
Also nochmal rückblickend, also ich finde mich in dem, was du da erzählst, sehr, sehr wieder. Mir ging das auch so. Also gerade wenn ich so an die Touren denke, die ich halt vor, weiß ich, 10, 15 Jahren gemacht habe, ich hatte auch immer alles dabei. So Madrid und Valencia und keine Ahnung. Und im Endeffekt, ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern. Weil ich einfach keine Ruhe hatte, dort in Ruhe mir das anzugucken, da wirklich auch da zu sein, weil ich habe halt viel, viel fotografiert und das ist genau so dieses, oh, neues Motiv, jetzt brauche ich ein neues Objektiv, wechseln und wie ist die Gestaltung, also dieses Technische, kennst mich ja, so dieses, wie gestalte ich jetzt mein perfektes Motiv und im Endeffekt war das aber so rückblickend voll Banane. Also ich habe quasi diese Urlaube nicht wirklich genossen, weil ich immer auf der Jagd war, irgendwas fotografieren zu müssen. Die Entscheidung, ich habe alles mit, was brauche ich, was nehme ich, was will ich, das hat sich ja durch die Jahre durchgezogen und also bei mir war es, glaube ich, das eine Mal, wo wir in Prag waren mit Lüdi, wo ich auch 2 Tage mit dem Rucksack rumgelaufen bin und kein Foto gemacht habe, nur mit dem Handy. Und da habe ich gedacht, reicht jetzt. will ich nicht mehr. So, also kann ich sehr nachfühlen, was du da erzählst. Mhm. Und ich war halt nicht so konsequent in dem Moment, wo ich sage, okay, ich habe das jetzt für mich wahrgenommen, ich muss jetzt was ändern, ich mache das jetzt auch. So, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich dann die Fuji mir dann wirklich geholt habe. Alles verkaufen geht ja auch nicht, weil Lüdi braucht das ja zum Arbeiten. Aber das ist dann wahrscheinlich auch so der Grund gewesen, dass es so lange gedauert hat, weil es war ja immer noch da. Und ich habe es dann ja manchmal auch noch benutzt. So. Aber die Konsequenz im Endeffekt zu sagen, okay, es geht jetzt alles weg, ich habe es auch nicht mehr, also kann ich es auch nicht mehr benutzen. Und ich fokussiere mich jetzt wirklich auf was Minimalistisches, das war halt irgendwie lange nicht gegeben. So, und da hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich fühle das sehr, was du da beschreibst. Weil ich das auch sehr lange miterlebt habe. Genau, aber wie kommen wir da jetzt?
Vielleicht sagst du mal kurz deinen Schritt, was du gemacht hast für die vielleicht nicht jede Sendung
hören. Na, wie gesagt,
dann kommen wir so ein bisschen auf so eine Gleichheit vielleicht sogar.
Genau, also es war ja alles sehr ähnlich. Ich habe damals mit Praktika angefangen, bin dann zu Canon gewechselt 1999 zu Canon EOS 500N. Damals, diese analoge noch. Und dann hatte ich 2004, liebe Grüße an Günther Hagedorn, die EOS 350D, also diese kleine, auch 6 Megapixel, die habe ich immer noch hier rumliegen und bin dann bei Canon geblieben. Und dann Fotostudio hatten wir halt auch nur Canon, ganz viele Objektive, viele verschiedene Canons, die 5D, 5D Mark II, 6D, 5D Mark IV am Ende und so. Also das zog sich dann durch und jetzt bin ich halt auch bei Fuji, die X100V, sehr reduziert, eine Kamera, eine Brennweite und meistens auch nur JPEG mit einem JPEG-Rezept. Also auch gar nicht mehr diese ganzen Schritte mit, ich muss jetzt eine RAW-Datei machen, ich muss die hinterher entwickeln, sondern ich gehe jetzt raus, habe die kleine Kamera dabei, fotografiere damit, bin damit sehr happy und habe auch den Stress nicht mehr im Nachgang, da irgendwie großartig dran rumbauen zu müssen. So, das Foto ist, wie es ist. Und ich merke für mich, dass ich deutlich mehr wahrnehme, dass ich deutlich mehr von meiner Umgebung erlebe, dass ich deutlich weniger Stress habe im Sinne von, oh, jetzt bräuchte ich einen Tele, jetzt muss ich näher. Ja, also wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann nehme ich so wahr und fühle das irgendwie so. Und wenn ich ein Foto machen kann, dann mache ich es. Und manchmal mache ich auch ein Foto, wenn es nicht so optimal ist, aber dann habe ich den Moment. Und dann habe ich trotzdem die Erinnerung daran. Ja, das habe ich am Anfang immer nicht verstanden mit diesem, wie hast du es immer genannt? Haben wir ganz am Anfang vom Podcast, haben wir da mal drüber gesprochen.
Was meinst du?
Na, dass du einen Erinnerungsanker. So, diesen Anker zu setzen, einfach auch wenn das Motiv, was ich eigentlich da hinten den Elch oder was weiß ich, den Kranich da hinten, den sehe ich halt auf dem Foto nicht mehr, aber ich habe die Situation fotografiert und kann mich dann trotzdem noch dran erinnern. So, also diese Erinnerungsanker zu setzen. Das ist jetzt deutlich mehr im Fokus als, also früher war es halt das Motiv und jetzt ist es einfach, das Gefühl, das Bild an sich, so was sagt mir das Foto, auch wenn das jetzt technisch nicht perfekt ist oder wenn das Motiv nicht besonders gut getroffen ist, sondern was macht das Foto mit mir? Also das Reduzieren der Technik hat mich dazu gebracht, halt einfach anders zu fotografieren und emotionaler zu fotografieren.
Wenn ihr das so hört, macht mal parallel vom Lars, wenn ihr nicht im Auto unterwegs seid, das Profil in der Foto-Community auf, weil ich finde es immer wieder faszinierend. Ich meine, wir scrollen alle jeden Tag irgendwie so durch Instagram, da kann ich glaube ich für 90% unserer Hörerinnen und Hörer mitsprechen. In der FC so groß geklickt und mit dem Pfeil nach rechts mal so durchgeklickt, bekommt man halt einen anderen Modus, wenn man sich dann die Worte so anhört und das ist halt so Lars Alltag. Ne? Das ist vor allen Dingen das 365-Tage-Projekt. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass das weitergeht bei dir.
Ich habe schon drüber nachgedacht.
Dass du einfach ein All-Time-Projekt machst, weißt du so. Also solange wie es geht, jeden Tag ein Bild fertig. Also das ist wirklich schön, was du machst und das ist wirklich auch ermutigend, finde ich, für viele Menschen, die auch vielleicht bildbearbeitungsgestresst sind, dass du nicht so viel, du machst am Handy, glaube ich, manchmal ein bisschen was, ne? Aber hätte ich zum Beispiel eine technische Frage, die vielleicht auch beim Büchdeckern für andere Leute kommt, nutzt du einen Filter vor der Kamera oder baust du mit einer App irgendwie das Glooming ein, was du momentan sehr favorisierst, irgendwie in so?
Ich habe mir damals diesen Mistfilter gekauft, der ist da dran und der Falk hat mir gesagt, der bleibt da dran.
Ach, der ist immer da dran. Du machst das genauso
immer
wie ich. Ach, wie geil. Okay, dann verstehe ich jetzt auch. Okay. Hast du ein Viertel oder ein Achtel?
Ein Viertel und ein Achtel. Ich habe den Viertel, glaube ich, drauf.
Ja, ja, das sieht so aus. Genau, das habe ich nämlich auch vor. Ich war jetzt lange mit einem Achtel. Das ist das Ding, ne, mit der Vernunft. Ich war jetzt lange auf der SL2S so. Ja, wenn der immer drauf ist, will ich es nicht übertreiben. Also mache ich nur ein Achtel drauf. Aber ich liebe es, wenn es ein bisschen gloomt. Und immer schon, ne? Also ich habe auch die analogen Objektive danach ausgesucht und so. Das war jetzt eine Zeit lang sehr hip. Ich glaube, das ist fast vorbei. Weiß ich gar nicht genau. Aber, oder es wird für viele zu so einer Normalität. Vielleicht so rum auch. Aber das mache ich. Ich habe jetzt auch ein Viertel bestellt. Mhm. Ja. Ja, fühle ich voll. Wo wir hinwollen, ist, glaube ich, dass es uns, ich will es gar nicht zu sehr dir das aufdrücken, weil es ja eigentlich jetzt um die akute Entscheidung bei mir geht, aber es gibt ja totale Parallelen. Mhm. Ne? Wofür müssen wir denn alles tragen? Ne? Also wenn ich dieses, ich trage alles außer Leichtigkeit oder ich ertrage alles, ist halt die Frage. Ne? Wofür? Wenn ich jetzt noch ein Gewerbe laufen habe, ja, dann muss ich mir überlegen, reicht denn die eine Kamera dafür? Weiß ich nicht. Häufig nicht. Normalerweise, ne? Also das mache ich fotografisch kaum noch was. Ne? So. Beziehungsweise es reicht natürlich wieder, wenn jetzt jemand hier den Podcast hört und den Lars oder den Falk mit dieser einen Kamera haben möchte für dieses oder jenes. Weißt du, so, das geht natürlich. So. Aber grundsätzlich für den klassischen Einsatz nicht. So. Aber sonst dieses Fear of Missing Out, diese Angst, Dinge zu verpassen, führt dazu, dass wir ständig mit diesem riesigen Rucksack rumlaufen. Und ich habe momentan zwei Leute oder zwei Arten von Menschen um mich herum. Die eine Art, die das auch machen möchte oder schon gemacht hat. Und die andere Art, die Panikattacken bekommt, wenn ich davon erzähle, wie so oft. Ne? Ja, also so Themen wie Minimalismus, die sind für viele Menschen nicht so einfach. Und weil sie dann einfach nur was weggenommen bekommen gefühlt. Mhm. Und so ein alter Instinkt sagt dann, nein, auf gar keinen Fall, ich brauche das alles und so. Hast du zufällig die Sendung vom Entscheidungsminimalismus gehört bei mir?
Nee, noch nicht.
Sollen wir dann mal?
Leider.
Okay. Musst du auch nicht, muss auch keiner von euch, ne? Also ich habe immer mal wieder so Menschen, die sich bei mir melden und sagen, oh, es tut mir total leid, ich bin ein bisschen hinterher. Niemand, auch nicht meine besten Freunde, hören alle Sendungen. So, ganz wichtig. Ich habe da auf Texel beim Handy vor der Hand, vorm Mund spontan schon ein bisschen was zu erzählt. Und zwar ist es, Minimalismus ist schon lange ein Thema. Nicht, dass es hier so super minimalistisch wäre, aber im Vergleich zu meinem Leben vorher schon wieder. Ne? Also ich rede nicht davon, radikal 5 gleiche T-Shirts zu haben und im Schrank nur einen Topf oder so. Das gibt's auch. Das wäre mir zu wild. Aber ganz bewusst Minimalismus in das Leben zu holen, um sich die Frage zu stellen, brauche ich dies, brauche ich das, brauche ich jenes, um überflüssige Dinge wegzutun, um nicht so ein schweres Gepäck zu haben. Und da gab es doch dieses Lied, ich reise, wie heißt das noch?
Mit leichtem Gepäck.
Schweres Gepäck heißt das. Ja, schweres Gepäck. Leichtes Gepäck, schweres Gepäck. Spielt in der B96, irgendwo bei dir in der Gegend. Und dieses Thema Minimalismus ist im Juli nochmal so ein bisschen lauter geworden. Da haben wir bei Steffen Böttcher zu Hause gesessen und haben da irgendwie abends über Entscheidungsminimalismus gesprochen. Ich hatte ihn angesprochen, weil in vielen Punkten ist es auffällig negativ, ne? Fällt positiv auf, wie er so manche Sachen regelt. Also für die, die ihn nicht kennen oder nicht mehr kennen oder so, der gute Mann lebt halt in Plau am See, also in Mecklenburg, in einer extrem entspannten Gegend, arbeitet aber super viel im Landtag in München, drumherum und in Berlin im Bundestag und so und fährt aber auch immer hin. Das heißt, der hat 8000 Termine deutschlandweit, auch in anderen Regionen, war aber auch schon mit, war es Dubai? Ich glaube Dubai, also der fliegt dann auch mit irgendwelchen Abgesandten für die Fotoreportage durch die ganze Welt. Der ist wirklich Hans Dampf in allen Gassen und einer der entspanntesten Menschen, die ich kenne. Krass! Mhm. Wenn ich mir das Leben vorstelle, was er führt, denke ich so, na, bekomme ich gerade Extrasystolen, also Personenstörungen. Und solange ich sehr super entspannt, habe ich halt immer mal so ein bisschen nachgebohrt. Ne? Ich sage, hey, du bist das, was ich immer sein möchte und worüber ich podcaste, das bist ja du.
Ja.
Und da kam dann dieses Thema Entscheidungsminimalismus mit hoch und das ist großartig. Ne? Er sagt, er trägt zum Beispiel nur noch schwarz. Das geht bei uns jetzt nicht wegen den Hunden, das ist hundehaarmäßig nicht möglich, aber ansonsten eine super coole Entscheidung, weil auf der einen Seite muss er nicht überlegen, was passt wozu, nicht großartig, weil er einfach nur schwarze Sachen hat und er hat viele Dinge auch mehrfach, wenn er sie besonders cool findet, nicht weil er viele Sachen haben möchte, sondern weil er natürlich, wenn er viel unterwegs ist, zwischendurch einfach mal waschen muss und so. Und hat sich da schon mal eine Entscheidung weggenommen. Er geht ins Restaurant, es gibt bestimmt Ausnahmen für all das, ne? Aber er geht ins Restaurant und nimmt immer das erste oder zweite, da habe ich gestern mit Farina noch von gesprochen, weiß ich gar nicht, Gericht auf der Karte, was eine fleischlose Alternative ist. Das weiß er vorher schon. Das heißt, er konzentriert sich voll auf die Menschen, die um ihn herum sind. Wer mich kennt, weiß, ich brauche eine halbe Stunde, bis dass ich die Karte verstanden habe. Oder mich verstanden habe und dass mich auf die Karte irgendwie eingeschossen habe. In der Zeit ist ein Gespräch fast nicht möglich.
Ja, ja.
So, das ist mir da glühend heiß aufgefallen. Das ist schon so normal, dass alle lachen. Ja, warte mal, in einer halben Stunde fangen wir an, der Falk muss mal aussuchen und so. In der Zeit kill ich jedes Gespräch. Völlige Scheiße. Steffen geht rein, guckt so, ach super, dreht wieder um und ist im Gespräch. Und ich nicht, weil ich suche da rum und so. Und davon hat er ganz viele Punkte genannt, die er so nicht mehr entscheiden möchte. Weil, ich habe das nochmal nachgelesen, wir treffen irgendwie 25.000 Entscheidungen am Tag. Da gehört natürlich dazu, ob ich jetzt meine Hand in die Hosentasche gesteckt habe gerade oder nicht. Also das sind auch Entscheidungen. Oder drücke ich jetzt den Knopf oder später drücke ich mit der linken Hand oder mit der rechten. Das sind auch Entscheidungen. Deswegen kommt so eine riesige Zahl zustande. Es sind aber 300 Entscheidungen, die auf einem relevanten Level mit Essen zu tun haben. Da wird es schon mal ein bisschen spannender, ne? Und wenn du das so umrechnest und versuchst runter zu puffern auf das, was du wirklich entscheidest, unterbewusst oder bewusst, dann ist jede Entscheidung weniger, gerade auf dem Level, wo sie aktiv Aktion erfordert, unfassbar entspannt, wenn sie nicht stattfinden muss. Und das habe ich seit Juli immer wieder in mir gehabt und fand es so krass und habe jetzt auch wieder gemerkt, ja, dieses ganze Wechseln und Mitnehmen und was nehme ich mit und unfassbar anstrengend. Ne? Dann sprachen wir mit dem Käufer. Ich habe es ja verkauft, das ganze Gerappeln. Geile Ausrüstung. Ne? Ich gebe meine Sachen ja sehr pfleglich um. Das heißt, die sieht aus wie neu. Die Kamera und die Objektive sehen aus wie neu. Ne? So. Und dieser Mensch hat den gleichen Ansatz. Und ich denke mir, Moment, mit dem ganzen schweren Zeug, hast du den, erzähl mal. Ja, das gehört ins Ferienhaus. Also die Sachen kommen jetzt ins Ferienhaus und bleiben da. Und bislang war es immer so, dass er irgendwie zu Hause war, mal eben fürs Wochenende auch teilweise nur für einen Tag rüber wollte, um durchzuatmen. Was nehme ich mit? Oh Gott. Und dann war er da und hatte die Kamera nicht mitgehabt und so. Und er möchte in diesem Modus sein, wenn ich in diesem Ferienhaus bin. Da liegt eine Leica SZ2S, die Akkus sind geladen und diese drei Objektive. Die sind da. Und vor Ort, da ist auch keiner, der im Rucksack rumläuft, vor Ort nimmt er sich die Kamera und eins der Objektive und dann geht er raus und dann entspannt er sich. Das heißt, am Ende haben wir jetzt einen riesen Win-Win und er macht, obwohl er die Sendung vorher gar nicht gehört hat, aus sich heraus das Gleiche. Und ich erlebe immer mehr Menschen, übrigens auch sehr junge Menschen, die sagen, ja, ich will nicht mehr jeden Tag 800 Entscheidungen treffen. Da kommt ganz oft so, ja, welche Musik magst du hören? Ja, mach halt irgendwas an. So, was möchtest du trinken? Ach, gib mir irgendwas. Da, ich kenne das auch von mir, ne? Wenn ich in einem guten Restaurant bin und jetzt auf Texte war es genauso, ne? Was möchtest du trinken? Ja gut, da können wir noch reden. Kaffee. Wenn ich nachmittags, mal ganz selten ist das bei mir so, aber Bock auf ein Bier hatte, da gucke ich mir nicht die 10 Biere an, die ich eh nicht kenne, dann sage ich, was würden Sie denn trinken? Und bei einem kleinen Restaurant frage ich auch, wenn ich das Gefühl habe, ich matche so ein bisschen mit den Menschen im Service, was würden Sie denn essen? So, ich merke, wie viel Belastung weggeht, wenn man eine Entscheidung nicht trifft oder sofort trifft. Also nicht treffen ist ja in dem Fall gar nicht richtig, sondern wenn man sie umfunktioniert von einem, ich muss mir einen Überblick verschaffen, in einen, mach mal was draus, also zurückgeben, was würden Sie denn machen? So. Oder in eine klare Linie, wie Steffen sagt, naja, ich nehme einfach das erste Gericht, was da auf der Karte steht, was fleischlos ist, oder ich habe halt nur die eine Kamera. Ja. Oder ich habe mit jemandem gesprochen, der hatte Stress, weil er drei Autos hatte. Konnte aber keins verkaufen. Das eine war das alte Auto von Vater, das andere war ein Oldtimer, auf den er 30 Jahre gespart hat und wo er immer von geträumt hat und das andere war ein Golf. Keins von den Autos wollte er abgeben und hatte einen riesen Stress, weil er jedes Mal vor der Garage stand, was für ein Auto. Das hat den gestresst.
Ja, ja, klar.
Der war
ich habe zu viele Möglichkeiten davon. Und ich muss überlegen, was will ich eigentlich? Ich will da rausgehen, aber fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit dem Fahrrad, fahre ich mit der Bahn, was mache ich jetzt, was will ich
fürchterlicher mitnehmen? Luxusstress, das ist nicht die Frage.
Ne? Ja, aber ja. Kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, und damit war dann im Prinzip klar, ich brauche irgendwas Alternativloses. Und befeuert wurde das Ganze eigentlich im Vorhinein schon. Also wahrscheinlich war es nur irgendwie der Wahrscheinlich war das Benzin schon lange ausgelaufen, es brauchte nur den Funken, weil wir waren an dem Freitag vor dem Urlaub in Wetzlar mit ganz vielen Hörerinnen und Hörern. Ganz vielen, ne? Wir waren eine kleine Gruppe, 12. So, aber ich empfinde das immer als wahnsinnig viel, weil das natürlich jeder Einzelne, mit dem möchte sprechen und so, und dadurch ist das halt dann irgendwie viel. Und eigentlich hatten wir weder einen Plan gemacht noch irgendwas gebucht. Also Farina und ich hatten das Hotel gebucht, was übrigens eine Empfehlung ist. Also wenn ihr da mal hinfahrt, die Leica-Welt ist ja wirklich ein Veranstaltungsort, den du nicht brauchst. Oder du musst kein Leica-Fotograf sein oder keine Leica-Fotografin sein. Du musst dich für Leica gar nicht interessieren, um trotzdem Fotografie zu atmen da an diesem Ort. Weil die allein die Ausstellungen, die zugänglich sind, sind ja schon einen Tagesausflug wert. Wir hatten das Hotel gebucht, aber sonst halt nichts. Und ich hatte vorher kurz mit Sebastian Scholz, lieben Gruß an der Stelle, gesprochen, der managt den Leica-Store, ob er mir eine Leica M6 leihen kann. Weil ich wissen wollte, ob neben dem digitalen Zeug, ich wusste ja noch nicht, wo ich hinreite mit der SL, ob daneben eine gebrauchte Leica M Sinn machen würde. So, hab ich gesagt, das verwurste ich auch ein bisschen im Podcast und guck mal ein bisschen, was draus wird und so. Und der war so super nett und hat mir Leica M6 für den ganzen Tag gegeben. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit mir gemacht. Ne? So, wir waren da, wir hatten eine super geile Zeit. Wir sind völlig überm Level irgendwie begrüßt worden, weil wir nichts gebucht hatten, hatten wir damit auch nicht gerechnet. Haben eine Führung bekommen, spontan von dem Philipp, lieben Gruß an der Stelle. Der hat eigentlich im Store verkauft an dem Tag. Erst hatte Sebastian was erzählt und Philipp war eigentlich im Verkauf. Jetzt war nicht so viel los, sodass er Zeit hatte, uns ein bisschen durchs Museum zu führen und so. Das war ein so runder Tag und wir hatten fotografie-typisch wieder so eine nette Zeit zusammen irgendwie. Und ich habe währenddessen halt die Leute fotografiert, ne? Und den Tag und so. Und was hat mich diese Kamera runtergeholt? Es war natürlich analog, da konntest du nicht viel machen, da musst du immer so meine Alternative zum Runterkommen. Aber sicherlich war das schon auslaufendes Benzin, warum ich dann knapp 2 Wochen später gesagt habe, ich verkaufe jetzt alles und guck mal, was ich für eine M für das Geld bekomme, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, die Leica, das Leica M-System ist einfach unbezahlbar. Das ist unanständig teuer. So. Und das geht auch gar, also ich als Dude im Gesundheitswesen kann gar nicht anders, als alles, was ich habe, zu verkaufen, bevor ich da überhaupt hingucken kann. Habe erst gedacht, es wird nur eine M240, das ist ein älteres Modell, das sind alles ältere Modelle, aber das ist schon wirklich in Jahre gekommen. Jetzt hat es für eine Leica M10 gereicht. Aktuell ist die M11, das aktuelle Modell ist die M11 und es hat jetzt für eine M10 gereicht. Ich habe alles verkauft, habe bei Foto Görlitz, liebe Grüße an Alexander Görlitz, super cooler Typ, also wenn ihr mal in diese Richtung schaut, ob es ein Delux ist oder was auch immer, eine M, eine SL, super cooler Typ, mit dem hatte ich mich kurz geschlossen. Da waren wir gestern, aus Sendungssicht vorgestern und ich habe eine Leica M10 mitgenommen, eine silberne, weil ich meine FX, Moment, wie heißt sie jetzt? Fujifilm?
X100?
Nee. Ja. X100F, deswegen ist F da drin, ne? Genau, die hatte ich seinerzeit in Silbern, das sehr genossen und habe diese Optik jetzt quasi die wiederbelebt. Ne? Brauner Gurt, brauner Auslöseknopf, silberne Kamera. So. Und jetzt stehe ich da, warte gerade auf DHL Express, heißen sie, glaube ich. Ne? Da kommt das eine Objektiv, was ich jetzt besitze noch. Die M liegt drüben im Schrank, Punkt. Ich habe nichts mehr. Ich habe alles verkauft und habe mit Biegen und Brechen, ich glaube, ich habe so 80 Euro drauf gezahlt oder so, habe ich jetzt mir eine gebrauchte Leica M gekauft, die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die aber sehr gepflegt ist, weil die ja oft im Schrank liegen, ne? Muss man auch sagen. Ne? Das sind ja oft Kameras. Du kriegst sehr viele mit wenig Auslösungen und so zu Preisen, die nichts mehr mit dem Neupreis zu tun haben. Aber Entscheidungsminimalismus, ich habe jetzt nur noch eine Kamera und ein Objektiv.
Herzlichen Glückwunsch. Willkommen.
Dankeschön. Willkommen. Ja, aber genau. Ähnliche Brennweite, ne? 40 mm habe ich mir jetzt gekauft. Da bin ich ungefähr umgesetzt bei dem, was du da hast. Du hast, glaube ich, 30. Das ist die umgesetzt, die X100 35?
35, 33, 35. Irgendwie so und ja.
Ja.
Nee, finde ich schön. Und ich meine, so wie du es beschreibst, also ich glaube, dass diese Entscheidung bei dir schon lange irgendwo unbewusst getroffen worden ist. Vor längerer Zeit schon. So. Der Prozess, dorthin zu kommen, braucht halt so ein paar Erlebnisse, glaube ich, so ein paar Dinge, wo man dann doch Dinge in Frage stellt, wie dieses auf Texel, ich schleppe den Rucksack mit, will ich das eigentlich? So war ja bei mir ähnlich und dann denkst du dann so rückwirkend, ja Mensch, eigentlich hättest du dich vor 2, 3 Jahren schon dafür entscheiden können, das zu reduzieren und das so umzusetzen, aber es gab halt immer Dinge, die dich davon abgehalten haben. So, es ist ja ähnlich wie mit Beziehungen, wo du denkst, Mensch, eigentlich habe ich vor 3 Jahren schon gewusst, das wird nichts. Hätte ich das damals gemacht, hätte ich mir viel Stress erspart oder wie auch immer. Aber ich glaube, das sind so Gedanken. Man will halt auch an dem festhalten, was man hat. Dass man dann denkt, naja, ist doch eine geile Kamera und ich habe drei Objektive, ich hab viele Möglichkeiten. Ich kann mich ja entscheiden und kann auch nur mit einem rausgehen, aber am Ende nimmst du ja doch alles mit. So, weil du halt auch nicht weißt, gut, was erwartet mich. Und jetzt bin ich auf Texel, jetzt sehe ich da hinten irgendwie einen Strandläufer, der vielleicht auf dem Geweih vom Hirsch, gibt es da Hirsche? Ich muss immer an den Dars denken, da gibt's
auf Texel.
Da gibt's Hirsche, dass dann.
Ich habe noch nie einen gesehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch Hirsche
gibt. Dass die Möwe auf dem Hirschgeweih sitzt und dann hast du kein Tele dabei und dann kannst du das nicht fotografieren und dann ärgerst du dich und so. Und so am Ende war es ja dann doch so, dass ich da alles im Rucksack gelassen habe und dass ich halt mit dem Handy fotografiert habe und habe mich nicht geärgert.
Genau.
So, weil ich das akzeptiert habe, was da ist und habe mich dann eher gefreut, dass ich es gesehen habe und dann habe ich halt das Foto gemacht und kann dann sagen, guck mal da hinten, dieser kleine Fleck, das ist der Hirsch, ja, auch wenn ich ihn jetzt nicht rangeholt habe, aber das gibt mir im Endeffekt mehr, als wenn ich das perfekte Foto vom Hirsch habe. So, weil, ja, in dem Moment, wo ich den Hirsch sehe, dann, oh, ich brauche ein neues Objektiv, ich muss das wechseln, ich gehe dahin, dann hast du wieder den Technikfokus und dann suchst du die Perspektive und dann, ah, da ist noch was im Weg, also musst du, also du bist ja dann voll im Arbeitsmodus und gar nicht im Genussmodus.
Ja, und ich finde dieses Framing, was ich mir selber setze, unglaublich angenehm. Ist ja nicht das erste Mal, ne? Ich hatte schon mal eine EOS 5D Mark II und 50 mm gekauft. Da war mit der Kohle noch lange nicht so gut und da habe ich auch alles verkauft. Also eigentlich der gleiche Weg. So, ne? Und da habe ich über ein Jahr nur mit der Ausrüstung fotografiert. Mit dem Gerät, kann man ja sagen. Mit dem einen. Und da war das halt nicht mein Foto, aber ich konnte den Hirsch genauso genießen. Und habe ich irgendwann wieder ein Tele dazu gekauft, aber auch nicht, um es immer mitzuschleppen, wenn Hirsch kommt, es zu wechseln, sondern da habe ich schon ein Framing selber gesetzt, nämlich gesagt habe, ja, das nutze ich aber dann, wenn der Moment quasi, wie soll ich das sagen, wenn ich spazieren gehen möchte, wenn ich bewusst in diesen einen Moment gehen möchte, so. Aber das war immer das Entspannteste, wenn ich keine Wahl hatte. Und dann habe ich einfach meine Kamera dabei gehabt und ich konnte ja alles sehen und ich kann ja auch Erinnerungen weiter mitnehmen und wir haben ja ehrlicherweise das iPhone in der Tasche, das heißt ein Weitwinkel, wenn du das nicht weitwinklig genug ist, was du hast. Die Erinnerungen kannst du alle inzwischen festhalten, wenn du sie brauchst. Aber für die Fotografie ist ein Framing total wertvoll, indem du dich einschränkst. Und ich habe gerade ein bisschen eine Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, es hat sich angekündigt, weil es ist unfucking fassbar süß, wie viele Menschen außerhalb dieser Leica-Community, aber wie viele Leica-User auch kommen und sagen, naja, mein Gott, nochmal, seit Jahren denke ich, wann macht das denn? Das ist so süß. Also vielleicht an der Stelle, da muss ich gleich nochmal zurück, an der Stelle nochmal kurz einen Gruß und ein Sorry für die vergangene Zeit an die Leica-Community, weil es gibt ja so ein paar böse Vorurteile. So, ne? Also, weiß ich nicht, kennst du das?
Ja, ja.
Woran erkennst du einen Leica-User?
Dass er nicht fotografiert, sondern sie auch nur rumträgt. Weiß nicht.
Nee, er sagt es dir.
Ach so.
und davon gibt es halt sehr, sehr viele. Genau, und es gibt davon sehr, sehr viele Vorurteile. Und es wird sehr viel immer auf Geld reduziert. Das kenne ich aus dem Stadtteil, in dem ich hier wohne. Und wenn ich irgendwo anders in der Stadt immer so, ja, Nösel und so, dann denke ich, ja, aber wir wohnen in einer Wohnung. Und dann sage ich denen das. Die ist ja total schön und das Haus ist auch total schön, aber es ist eine kleine Wohnung. Und ach so. Scheiß mal auf Geld, Leute. Ne? Ich habe ja jetzt auch einfach nur alles verkauft und habe dafür eine 7 Jahre alte Kamera gekauft. Also, da muss man mal drüber nachdenken. Ne? Ich rede hier von Leica-Objektiven, von Sigma-Art-Objektiven, einer Leica-Kamera. Rucksack, weiß der Teufel was nicht. Also, ich habe alles verkauft und habe eine 7 Jahre alte Kamera und ein Vogtländer-Objektiv bekommen. Kein Leica-Objektiv, Vogtländer-Versorgung. So, das ist scheiß teuer, aber es gibt halt einen Grund dafür, der nicht die Vernunft ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man das jahrelang nicht macht. Das ist ja bei einer Beziehung auch nicht anders. Und bei der Fuji auch nicht anders. Die war ja auch super teuer und hat ja auch quasi alles ersetzt. Und man gibt dieses, ich kann das alles bedienen auf. Man gibt so eine gewisse Sicherheit auf. Man gibt sich einer Sache hin, die vielleicht nicht mehr so gut ist. Weißt du, also bei dir war es von Vollformat auf einen APS-C-Sensor und ein festes Objektiv mit APS-C 23 mm 2.0. Voll geil, aber von der Canon war es ein Rückschritt. Zumindest, wenn man nur die technischen Daten anschaut. So. Oder von der, zumindest von der die Lüdi jetzt benutzt. Ne? Du hast ja noch die 6D, da ist es relativ, aber auch das ist ein voller Sensor. Bei mir ist so, dass ich von einer aktuellen Reportage-Nachtsichtmaschine, ISO 50.000, scheißegal, so, runtergegangen bin, auf ein manuell zu fokussieren, das Gerät, was 7 Jahre alt ist. Das ist aus der Vernunft heraus nicht so richtig verargumentierbar. Und deswegen brauchen viele Leute, ich liebe euch dafür, dass ihr so süß auf mich zugegangen seid, so lange dafür brauchen. Und die Vorurteile und all diese Dinge. Ich habe gemerkt, wie viel zu Entscheidungen dazu beiträgt. Ja? Das Vorurteil Geld, das Vorurteil Leica-User sind komisch. Das Vorurteil, weiß der Teufel was. Ne? Und ich habe früher auch Leute getroffen, die mich irgendwie so, weiß ich nicht, dann war so eine Zoom-Konferenz, hinter denen standen 10 Leica-Objektive und ich konnte mir ein Einfamilienhaus zusammenrechnen. Das ist nicht nötig, ne? So, das habe ich auch gesehen und finde ich unmöglich. Ihr könnt all die Objektive kaufen. Ne? Ich habe neulich noch ein Gespräch mit einem Bekannten, mit einem inzwischen sehr guten Bekannten gehabt. Das war echt nett und der denkt so, oh Gott, jetzt fange ich langsam an zu sammeln. Ja, dann sammel halt, wenn du kannst. Ja, viele, die nicht können, träumen davon. Also tu es auch. Aber der stellt sich jetzt nicht hin und sagt, guck mal, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Ganz im Gegenteil, der versucht eher das Ganze so ein bisschen so, ha. Und all diese Vorurteile, die vorher da waren, die bestätigen sich nicht. Seit Jahren, als ich damals die M240 getestet habe, vom Fotomo, liebe Grüße an der Stelle, monatelang, kamen ganz viele ultranette Leica-User. Mit der M6, als sie das angekündigt haben, kamen sie wieder alle. Ich habe viele auch in der Followerschaft und jetzt mit der M, die rasten voll aus, die freuen sich für mich, wie ich das woanders noch nicht erlebt habe. Und ich möchte nicht, dass andere schlecht reden, aber ich möchte wirklich meine Lanze brechen für diese Community, weil ich von Leuten, die schon 3, 4, 5 von diesen Geräten vielleicht teilweise da stehen haben, nicht alle, ne, aber teilweise, die könnten ja auch sagen, warum hast du dir eine alte Karre gekauft? Warum ist es ein Vogtländer-Objektiv? Nee, ich habe unzählige, also sind es keine 100, ne, aber müsste ich durchzählen, aber wirklich viele Nachrichten bekommen, die sehr nah waren, die mich eingeschätzt haben, die gesagt haben, gut, dass du das jetzt gemacht hast, du wolltest das schon lange, die sehr aufmerksam waren und das ist wirklich.
Nee, cool. Aber vielleicht kommt das ja wirklich so der Art des Fotografierens auch entgegen. Ich meine, wenn du sagst, das kostet einen Haufen Geld, aber wenn ich jetzt mal hier die ganzen Sigma-Art-Objektive zusammenrechne und die Bodies, die man braucht und den ganzen Kram, da bist du auch bei 10, 12, 15.000 Euro. Wenn du,
so viel habe ich jetzt
ja, aber wenn du wirklich sagst, ich will jetzt schöne Brennweiten haben, ich will gute Objektive haben, die Offenblenden haben und sowas, dann bist du ja auch in diesen Bereichen so.
Lass uns mal was Außergewöhnliches machen. Hm? Lass mal über Geld reden. Alle sind ja immer so unterm Deckel, weißt du, so. Lass mal ruhig drüber reden, weil das ist ja genau das. Du hast so recht, ne? Wenn du den ganzen Kram verkaufst, sind viele Leute, die vielleicht denken, boah, ist ja viel zu teuer, sind vielleicht bei einem fünfstelligen.
Naja, klar, das meine ich ja so. Und dann zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Kamera mit einem Objektiv, das vielleicht 7.000 Euro kostet insgesamt oder 8 oder keine Ahnung. So, dann hast du ja im Endeffekt weniger ausgegeben, als du vorher schon hattest, wenn du das mal so zusammenrechnest über die Zeit. Und ich gucke, was wir damals im Studio an Technikkram hatten. Gut, das ja, war genau. ein anderer Anwendungszweck, weil da musstest du ja flexibel sein, je nachdem, was der Kunde wollte. Aber das waren ja auch Tausende von Euro, die da rumlagen, die du vielleicht einmal im Jahr benutzt hast, so und wie auch immer. Wenn du das privat machst und dann so dieses Argument, ja, das ist aber eine viel zu teure Kamera, und wenn du alles zusammenrechnest, was du im Schrank liegen hast, was du gar nicht benutzt, was quasi totes Kapital ist, was da irgendwo vor sich hinschimmelt, dann ist das ja auch eigentlich total unvernünftig, das zu haben. So nur, weil du denkst, du brauchst es, wahr, ja. du glaubst es vielleicht irgendwann mal zu brauchen. So, und was sich ja verändert, ist ja nicht der Geldbetrag, den du investierst. Weil wenn du sagst, du hast jetzt die andere Leica verkauft, die anderen Objektive verkauft, die hast du dir ja damals auch gekauft, indem du andere Sachen verkauft hast. Also ist ja wieder
genau, nur, ich habe einfach über Jahre alles weiter reduziert.
Es ist ja nur ein Umschiften von Kapital in dem Moment und nicht.
Ja, gut, ich habe jetzt 80 Euro.
Ja, naja, klar. 60, so. Ja, ja. Und, so. Genau. Und was sich aber verändert, ist ja die Art, wie du Fotografie wahrnimmst und die Art, wie du fotografierst.
Genau.
So, und das ist und ja die also Entwicklung, die dann sichtbar wird über die Reduzierung, über die Wahl des Gerätes. Ja, da spielt natürlich wieder mit, wer hat mit Leica fotografiert, was haben die für ein Standing? Ja, was verbindest du quasi mit dieser Marke? Das spielt da ja alles rein. Und es gibt sicherlich Leute, die sagen, hier, das ist ein berühmter Fotograf, der fotografiert mit Canon und das, ja, das da will ich auch hin, also da kaufen sie sich Canon, so. Der andere sagt hier, Bresson, ja, Lebeck, was auch immer, die fotografieren mit Leica, das ist eine Art Fotografie, die ich mag, da will ich auch hinkommen, also kaufe ich mir eher so eine Kamera. Das hängt ja auch alles zusammen. Aber so vom Finanziellen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so ausschlaggebend ist. Ich glaube, wichtiger ist so dieser Fokus auf, wie fotografiere ich und wie will ich Fotografie leben.
Wir reden gleich mal über Geld. So, grundsätzlich möchte ich aber kurz mal damit aufräumen, das funktioniert natürlich nur für jemanden, der nicht, jetzt bemühe ich mal wieder diese beiden Worte, nicht absolut ergebnisorientiert ist. Also, na, wobei das stimmt auch nicht. Vielleicht schon, aber sag mal anders. Wenn du einfach nur technisch besser werden willst, ist die Leica jetzt vielleicht nicht die richtige Wahl und Fuji vielleicht auch nicht, sondern dann musst du wahrscheinlich woanders hingucken. Ja, ja. Ne? Beide Marken vereint so ein bisschen ein, ich weiß, dass Fuji oftmals als technisch extrem hochwertig dargestellt wird, aber frag mal Steffen und stell mal eine richtig fette Sony daneben oder so, dann siehst du mal, wo der Hammer hängt. Ne? So. Und diese Entscheidung aber mit diesen Kameras zu fotografieren, die ja auch schön designt sind, die Geschichte haben, die wird ja auf eine andere Ebene gefällt. Vielleicht genau. Braucht es deswegen auch so lange in dieser vernunfterfüllten Welt, die ja auch immer unsicherer wird und wir uns versuchen, irgendwie sichere Entscheidungen zu safen und so. Aber am Ende ist es ja eben die Inspiration, von der du sprichst. Also die mich angesprochen haben und gesagt haben, pass mal auf, das ist aber jetzt mal lange überfällig. Das sind die seit 2016, 17 zuhören und mich immer wieder von Lebeck, von Bresson, von allen möglichen Fotografen reden hören, die mich so fasziniert haben. Faszination ist nicht nur, will ich auch machen. Ne, ich feiere das jetzt, Armin Rohde fotografiert mit der Leica M auf eine sehr emotionale und tolle Art und Weise. Nicht nur in seiner Fotografie, sondern auch, wie er darüber spricht. Ich weiß gar nicht, wen gibt es denn noch? Lenny Kravitz Fotografie. Also es gibt ganz viele, die mit der M fotografieren und das auf eine sehr emotionale Art und Weise begründen können, ohne zu sprechen teilweise auch. Es geht gar nicht nur um die Worte, die dabei fallen. Und wenn ich jetzt seit Jahren und Jahrzehnten diese Geschichte mit atme, dann ist irgendwann das wahrscheinlich ein logischer Kompromiss, wie heißt das denn? Eine logische
Schlussfolgerung.
Eine logische Folgerung daraus, genau. Irgendwann dahin zu springen. Und so baut sich natürlich auch Inspiration für viele Menschen auf. Es gibt Menschen, die es nicht verstehen. Die sagen, pass mal auf, aber das Rauschverhalten und dieses und jenes und dann manuell fokussieren und so. Und es gibt die nehmen das Ding in die Hand, versuchen damit zu fokussieren, denken, oh, ist doof. Oder ich fuchs mich mal rein und bekomme dann Spaß drauf. Ich meine, wir reden hier von einer Kamera, die im Prinzip den Kleinbildfilm erfunden hat und seitdem eine große Veränderung in Richtung M hatte. Ne? Also Leica 1, 2, 3 und so, aber dann die M. Aber das ist sehr ähnlich. Ne? Ich hatte in Wetzlar auch eine M2, war es glaube ich in der Hand von 1953, 55, irgendwie so irgendwo in den 50ern. Die hat sich jetzt nicht so anders angefühlt.
Ja, ja.
Faszinierend, auch der Messsucher, das ist Wahnsinn. Das heißt, wir haben hier ein sehr zeitloses Gerät, was Fotografiegeschichte geschrieben hat und das ist nicht unerreichbar. Klar ist das neu krass. Ne? Also Schockerzahlen sind, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen, das kostet hier, lass mal kurz gucken, was kostet hier M11 im Moment? Ich glaube 8000 Euro oder so. Warte, ich gucke mal, ob wir mal eben eine belastbare Zahl finden können. Leica Camera AG. Die M11 kostet 8.750 Euro.
Genau.
Dann gibt es aktuell die neue, die ich übrigens gar nicht so uninteressant finde, die Leica M, habe ich schon drüber gesprochen, EV. Heißt EV? EV1, ne? Das ist im Prinzip eine Leica M, die aber das eigentlich Wichtigste, nämlich den Messsucher, Messsucher ist ein altes optisches Prinzip, was super viel Freude macht, den hat sie nicht mehr. Das heißt, du hast im Prinzip den Sucher von der Leica Q, von der Kamera, die jeder von uns kennt und hast aber trotzdem eine M in der Hand. Das ist auch irgendwie eine ganz faszinierende Idee.
Das ist 8.759.
Bist du schneller? Das ist super. Kostet das Gleiche, guck mal. So, jetzt wenn du bei den Objektiven guckst, dann ist vorbei, ne? Dann bist du wild, weil die Objektive kosten fast das Gleiche. Ich hätte mir ein 35-1.4 ausgesucht. Bist du schneller als ich? Guck mal. Ein 1.2er will ich nicht haben. Das ist das günstige 1.4. Für 4.000 Euro.
Ich sehe gerade, die M11D kostet 9.3.
Genau, das ist die ohne Display. Finde ich auch voll geil. Leider gebraucht, gerade auch super teuer, weil die Leute jetzt das entdecken. Auch so ein Ding. Ne? Die ist seinerzeit, ich will nicht sagen gefloppt, aber nah dran. Die haben eine Digitalkamera gebaut mit einem Messsucher, mit der ich auslöse, die kein Display besitzt. Also du kannst kein, du hast keine Nachschau, du hast keinen Live-View, du fotografierst hier mit einer analogen und steckst dann nachher einen Stecker in das Gerät oder ziehst die SD-Karte raus und hast dann deine Fotos und entwickelst sie quasi zu Hause selber. Aber du hast dieses Gefühl von, ich habe fotografiert, aber weiß nicht genau, was ich fotografiert habe. Ist seinerzeit nicht so richtig durchgegangen, ist inzwischen was, was sie alle machen wollen. Finde ich super geil, habe ich gebraucht nachgeguckt, war für mich nicht erreichbar leider. Hätte ich gekauft. Das wäre tatsächlich so die Endstufe gewesen. Aber wir können ja mal drüber reden. Es gibt neben den Leica Objektiven, die sicherlich endgeil sind und Freude machen, die aber schnell mal 5.000 Euro pro Objektiv kosten. Zum Beispiel die Marke Voigtländer. Ist übrigens, wenn wir nur den Markennamen nehmen, älter als Leica und Canon und so zusammen. Einer der ältesten Hersteller, deutscher Hersteller damals. Ist inzwischen von, ich glaube, Cosina gekauft und baut in Japan, nicht in China, wie viele sagen. Hilft mir, wenn ich falsch bin, aber das ist das, was ich so gelesen habe. Extrem hochwertige Objektive für die Leica M. Da gibt es noch ein paar andere, die das auch tun. Aber in der Kombination, gerade wenn du auf dem Gebrauchtmarkt guckst, ist so ein Ding erreichbar. Also in der M240, wenn du eine gute kriegst, die wenig gelaufen hat, 2.500 Euro. So, das ist natürlich eine ältere Kamera, darüber müssen wir nicht reden. Wenn du dann versuchst, mit einer Kerze auf dem Tisch Fotos zu machen, werden wir sehen, was funktioniert, weiß ich nicht. Aber du hast eine M, die bei Licht halt auch gut funktioniert. Die M10 ist schon wirklich gut. Das ist schon echt eine geile Maschine. Ich habe jetzt, lass uns offen drüber reden, weil ich finde, das macht immer keiner. Warum nicht? 4.000 Euro für die M bezahlt. So, die ist was älter, hat so mittelfiel gelaufen mit 30.000 Auslösungen, ist aber super gepflegt, war 2022 im Service bei Leica in Wetzlar. Ich habe da drüben die Zertifikate und den ganzen Kram dazu bekommen. Und habe jetzt für knapp 4.000 Euro, der Markt ist sehr teuer geworden. Also da bin ich froh drum, sie dafür bekommen zu haben, weil ich aber beim Händler kaufen wollte. Wenn du jetzt eBay-mutig bist, kriegst du sie wahrscheinlich mit viel Gucken, wenn die Macken egal günstiger sind, das Ding hat ja oft gelebt, für 3.500 oder so. Keine Ahnung, ich bin kein Pro in der Ecke, ne? Aber ich sag beim Händler, so um die 4 ist realistisch, muss ein bisschen gucken, wie ist der Zustand, was mag ich und so. Und das Objektiv hat mich gebraucht, 800 Euro gekostet. Ist gebraucht nur so teuer, 40-1-2, das habe ich mir jetzt gekauft, 40mm 1-2, weil es abgelöst wurde. Die neue Version ist komplett schwarz und du kennst mich ja ein bisschen, ich kann keine silberne Kamera kaufen das mit einem schwarzen Objektiv. Die Vorgängerversion, bis vor einem Jahr oder was gab es die, ist halt ein schwarzes Objektiv mit diesem silbernen Frontelement, was auch Zeiss auf vielen Linsen drauf hat, Nocturns und so. Und das zusammen halt 4-8. So, 80 Euro muss ich drauflegen und das habe ich halt für die andere Ausrüstung noch bekommen, mit ein bisschen Kram dabei und so. Der Gebrauchtmarkt ist nicht so gut gerade, das muss man auch dazu sagen, ehrlicherweise. Also man muss schon ein bisschen gucken, was man los wird, aber also zwischen, wenn wir von der M240 ausgehen, 2.500-3.000 Euro und 5.000 Euro in der Range, das kriegt ihr fast alle für die Ausrüstung, wenn ihr sie verkauft. Ne? Jetzt will ich nicht übertreiben, vielleicht muss ich mal was drauflegen, aber vielleicht nächstes Jahr steht eine Entscheidung an. Da kaufen wir wieder was Neues, ohne was zu verkaufen. Naja. Und wenn man diesen radikalen Schritt geht, dann funktioniert das bei ganz vielen Leuten. Entweder mit ein bisschen sparen, mit ein bisschen draufzahlen oder vielleicht können sie sich sogar, also ich bin mir sicher, hier hört irgendwer zu, der verkauft das alles und kauft sich eine neue. Das wird es geben. So.
Ja, manchmal brauchst du ja wirklich so diesen Tritt in den Hintern, um die Entscheidung, die eigentlich schon gefallen ist, dann doch mal umzusetzen. Weil man ja irgendwie immer im Hinterkopf hat, naja, aber was ist wenn? Und vielleicht brauche ich es ja doch nochmal. Und das, ach, das ist so ein cooles Objektiv, das habe ich schon so lange und weiß ich nicht. Also war ja bei mir auch so. So kannst du auch sagen, ne? Ich habe doch hier die Kameras hier rumstehen, aber am Ende habe ich es ja doch nicht mitgenommen. So, weil immer so ein innerer Widerstand da war, passt zu schwer, war kein Bock, war so ein großes Ding in der Hand und so. Und da war eigentlich schon lange klar, ich brauche was Kleines, ich brauche was irgendwie, was Handliches, so. Und da war ich aber im Kopf noch nicht so weit, quasi auch meine Fotografie so zu sehen. Weil
genau, das ist der Punkt. Wo steht meine Fotografie und was brauchte meine Fotografie gestern? Bin ich vielleicht an einem Scheidepunkt? Komme ich hin? Bereite ich mich darauf vor? Bin ich schon lange drüber hinweg? Weißt du, so, wir entwickeln uns alle. Und ich finde es gut zu hinterfragen, wenn alles schon immer so ist, wie es immer ist, dann ist das natürlich bequem und man möchte das beschützen und so. Aber wenn das so ist, ist es total schlau, mal hinterher zu fragen, weil ganz viele Leute damit einen Befreiungsschlag bekommen, der wirklich wertvoll ist. Das kann auch sein, dass ich sage, Leica M fotografiere ich immer schon, ich will da gar nicht weg und eigentlich will ich aber mal High-Performance-mäßig Fischadler beim Fischen fotografieren, das geht aber mit Leica M nicht. Und plötzlich springe ich zu SL3S oder noch krasser zu Canon oder zu Sony. Das ist ja genauso eine Befreiung.
Naja, klar.
Also ich will ja jetzt hier kein Heiligtum aufbauen und sagen, ihr müsst jetzt alle ein Apple iPhone und Leica M und keine Ahnung was kaufen. Darum geht's gar nicht. Es geht darum zu spüren, worauf habe ich denn Bock und nicht immer nur darauf zu hören, oh, ist das vernünftig oder was würden die anderen denken oder. Wir haben in einem Freundeskreis einen User, der benutzt nur noch die Leica D-Lux. Mhm. Und da ist Leica egal. Das ist eine Kompaktkamera.
Mhm.
Nein. So, ne? Und auch gar nicht so teuer. Ein schöner Einstieg auch. Das ist eine kleine Kompaktkamera. So. Und der ist so glücklich damit und ich fühle das, weil ich die in Venedig ja auch nur benutzt habe. Ich bin ja jetzt quasi, also mit der Leica D-Lux haben sie mir gesagt, alle, du hast bald eine M, davon mal weg, ne? Also wirklich alle. Ne? Also Alexander Görlitz auch jetzt, als ich reinkam. Dem war doch klar, dass das irgendwann passiert. Ich hatte bei ihm die D-Lux gekauft. Aber das muss nicht so sein. Das ist bei mir so passiert, aber wenn ich ihn beobachte, er war in Venedig auch dabei und wenn ich ihn beobachte mit seiner D-Lux und wie viel Freude er mit diesem Gerät hat und so, und mit dem einen Gerät, die passt in die Hosentasche.
Naja.
Die M ist jetzt ein bisschen größer, ne? Oder wenn du es ein bisschen fetter denkst, eine Kuh. Das ist ja genauso, wenn du keinen Bock hast auf diesen Messsucher-Quatsch und kommst aber von einem System, wo einfach Autofokus und so für dich weiterhin wichtig ist. Warum nicht eine Fujifilm X100 6er jetzt? Ja. Ne? Genau. Warum nicht eine Leica Q? Da gibt es inzwischen drei verschiedene Ausprägungen. Die erste Q, die Q2 und die Q3. Und es gibt noch Q3 Monochrom und weiß der Teufel, Q2 Monochrom. Reporter, so. Genau das gleiche Ding. Ne? Eine Q2 kriegst du für, jetzt muss ich aufpassen, weil ich da nicht so lange geguckt habe. Ich glaube so ab 3. Oh, er schlagt mich nicht. Roundabout irgendwie. Ne? Und Lars guckt parallel, das sehe ich in seinen Augen. Wenn der auf seinem, guck ruhig gerne mal nach. Aber das ist auch so ein Ding. Dann hast du eine Brennweite, 28 mm. Wenn du dir irgendwie eine Q3 leisten kannst, kannst du dir sogar eine 43 mm Variante bestellen, die ja quasi unseren
6-2.
Augen neu. Ja. No, genau. Neu 6-2, bist ein bisschen unter der Leica M, hast aber ein Objektiv dran. Da ist ein festes Objektiv dran, was auch ein Summilux ist, was auch die Qualität hat, wie die du abbauen kannst. Auch eine Idee, ne? Da hast du ein starkes Framing. Ich kann für die M irgendwann nochmal ein anderes Vogtländer kaufen.
Hm.
Das ist dann nicht so groß. Aber das kann passieren. Und ja, wenn du denkst, mit seinem Messsucher, das finde ich albern.
Hm. Aber ich denke.
Guck bei der Leica Q, guck bei der Fujifilm X100F, guck bei der Ricoh GR. Mir ist das nichts mit der Ricoh GR, aber das heißt ja nichts. Es gibt viele Leute, die genau das feiern, dieses unscheinbare mini-kleine Hosentaschenformat.
Und ja, so. Aber ich habe es ja bei mir gemerkt, ich habe jahrelang gar nicht fotografiert, dann hatte ich die Fuji und jetzt fotografiere ich eigentlich jeden Tag. So, also das ist ja dann, dass dadurch, dass man sich ja dagegen wehrt, so innerlich, ich komme mit der Kamera nicht klar, aber ich gebe sie nicht ab, also benutze ich sie auch nicht. Und das war ja bei mir auch so.
Oft. Oder inflationär. So. Ich mache irgendwie so meine gewohnten Bilder, aber irgendwie so richtig brennen tue ich nicht mehr. Und
ja, so. Das ist halt immer das Gleiche. So. Und weiß ich nicht, ob das mit der Fuji auch so wird. Fühlt sich aktuell nicht so an. So, weil das Bewusstsein der Fotografie sich verändert hat. Nicht so dieses Motivgetriebene, ich mache jetzt meine Standardmotive und fotografiere das alles schön, sondern die ist halt immer da und ich fotografiere halt auch in Situationen, wo ich früher nie fotografiert hätte. So und finde die Fotos auch deutlich besser als diese etwas so sterilen Dinge, die ich früher fotografiert habe. So, also da hat sich ja auch viel verändert und ich glaube, die Entscheidung, das machen zu wollen, die gab es schon sehr lange und die Fuji hat es dann irgendwann quasi so in die Umsetzung gebracht. Das ist
ja ein schönes Paradebeispiel, auch für den, der, also ich ja genauso, aber ich will nicht nur von mir reden, wir schwenken zu dir ganz bewusst, weil das ja auch bei dir ein relativ langer Weg war. Als wir den Podcast angefangen haben, ich würde fast sagen, wir haben ihn für die Foto-Community angefangen und du liebst die Fotografie in Erinnerung, aber im Moment war dein Feuer nicht mehr so richtig an, selber zu fotografieren.
Nee.
So, das war so, ne? Und das Schöne ist ja an diesem Format, finde ich, dass wir daraus nie einen riesen Hehl gemacht haben und du dann mit dem Format, also nicht durch, weiß ich gar nicht, nee, wahrscheinlich nicht, aber mit dem Format quasi wieder angefangen hast zu brennen. Und wenn ich dir heute beim Fotografieren zuschaue, also beim Fotografieren kann ich dir leider sehr selten zuschauen, weil wir so weit auseinander sind, aber wenn ich dir heute dabei zuschaue, was du jeden Tag in die Welt rauswirfst, das ist so schön und hat so nichts mit dem zu tun, was du mir am Anfang, so, du hast mich ja am Anfang für verrückt erklärt, wenn ich solche Fotos gemacht habe. Du hast gesagt, der hat's ja nicht mehr, wieso fotografiert der eine Kaffeetasse?
Ja.
Und jetzt fotografierst du jeden dritten Tag deine Kaffeetasse. Also das ist und wirklich wunderschön. Ich bin begeistert. Ja,
danke.
Sehr gut. Aber Hast du noch irgendeine prägnante Frage übrig? Weil wir sind jetzt über eine Stunde gerutscht und ich mag das Thema. Nee. Ich brenne gerade. Ich freue mich gerade auf die AliExpress und so, aber wir müssen langsam mal Schuss machen.
Also ich finde mich da sehr, sehr wieder in diesem Ding und ich freue mich, dass du dich da halt jetzt noch mehr reduziert hast und ich glaube, dass du jetzt auch wieder mehr fotografierst.
Das ist so, ja.
Kannst dir dann ab 1.1. dein neues 365-Tage-Projekt starten.
Mal gucken, aber da wollen wir mal gucken. Ja. Oh Gott, ey, Lars, mach nicht sowas mit mir. Das wäre das vierte, was ich anfange und wahrscheinlich nicht zu Ende bringe. Aber
du musst es dann auch jeden Tag veröffentlichen. Dann wird das einfacher. Wenn du nur 4 Wochen wartest und dann denkst, boah, ich muss jetzt 30 Fotos zeigen.
Ja, auf der einen Seite hast du damit recht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass
das muss ein Ritual werden.
Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass es in meinem Fall die anderen Ideen ein bisschen verdrängt.
Das ist nur ein Bild.
Vielleicht finde ich, ich meine, wir haben noch einen Monat, ne? Vielleicht finde ich einen Workflow.
Ja.
Der mir hingeht oder eine Idee.
Ja. Ich weiß noch nicht. Na, ich bin gespannt.
Aber, ja. Das Schlimme ist, ich gucke hier raus, die Blätter sind ab, es ist kalt, man sieht die Kälte mit den Augen. Ne? Ich habe dann immer so Bock auf ein 365-Tage-Projekt und bis jetzt war es so. Ich meine, gut, auf der anderen Seite könnte ich mal versuchen, es ist ja mehr passiert auf Texel, als ich habe mir eine neue Kamera gekauft, sondern wir haben schon sehr viele Entscheidungen auch getroffen. Sehr viel uns mit der Letdamp-Theorie beschäftigt, sehr viel für uns eingesortiert, wie soll es weiter verlaufen, wie viel wollen wir an Geschwindigkeit mitgehen und so weiter. Das ist ganz viel passiert. Vielleicht passt es rein. Keine Ahnung, ich will nicht zu viel sagen, ich glaube nicht. Es wäre ja auch mindestens eine Blöße, schon wieder eins anzufangen. Auf der anderen Seite wäre es nur konsequent.
Ja, klar.
Muss ich mal gucken, unter welchen Chefin ich das stelle. So
Lassen.
Vielen Dank für die schöne Sendung. Ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Ich freue mich auf die nächsten Wochen mit weniger Text für mich und möchte jetzt mal Danke sagen an euch da draußen, weil ob Leica-User oder nicht, Leica-Userin oder nicht, ihr habt mir sowohl in der Foto-Community als auch bei Instagram so viel Mut zugeworfen und ich bin echt überrascht, wie viele Menschen sich aktiv für einen anderen freuen. Mhm. Und vom Freundeskreis will ich gar nicht reden, da nochmal 100, aber ja, vielen lieben Dank euch da draußen und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns entweder nächste Woche mit der langen Sendung oder schon in wenigen Tagen am Sonntag mit der kurzen.
Ihr Lieben, einen wunderschönen Mittwoch heute. Genau, Mittwoch haben wir.
Irgendwann muss ich den Lars mal aufnehmen. Der guckt immer in die Kamera, als wenn er euch gerade irgendwie anschauen könnte. Das ist herrlich. Schönen Mittwoch noch und schöne Woche, lieber Lars. Grüß zu Hause.
Bis später. Tschüss.
Ciao, ciao.